D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Linda Kruse ist zu Gast in deinem Sonntag. Linda ist Game Designerin und entwickelt vor allem Serious Games, also vielleicht ganz grob gesagt irgendwie sowas wie Spiele, bei denen man was lernen kann. Erstmal moin, schön, dass du da bist.
Hi.
Dieser Begriff Serious Games, wir gehen gleich mal rein. Ja, der ist ja irgendwie ziemlich schwammig, weil irgendwie lernen kann man ja eigentlich irgendwie was bei den meisten Spielen, weiß nicht, schneller reagieren oder kombinieren oder strategisch denken oder sowas. Du benutzt den Begriff Serious Games ja auch selbst. Wie erklärst du ihn irgendwem, der fragt, was machst denn du da?
Also wenn es sich jetzt darauf bezieht, auf die Spiele, die ich mache, sind das Spiele, die ganz normale Spiele sind, mit denen man eben auch noch was lernen kann. Das heißt, bei der Erstellung des Spiels überlegen wir uns halt, okay, welchen Inhalt möchten wir vermitteln, oder wenn wir jetzt irgendwie einen Auftraggeber haben, auch was möchte der vielleicht für einen Inhalt vermitteln. Und der wird eben dann bei der Entwicklung mit einbezogen ins Konzept. Also das halt in der Game-Mechanik, so heißt der Kern des Spiels, also der Tätigkeiten, die man dann im Spiel vollführt, dass man dabei eben den Inhalt so integriert, dass man den halt mitspielt sozusagen und über das Spiel dann eben was lernt.
Das heißt, man hat da nicht langweilige, lange Textpassagen, wo man die Geschichte von irgendwas erst sich lang erleben oder erlesen muss, sondern man erlebt quasi das, was an Mehrwert in dem Spiel drin steckt und merkt es vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so.
Genau, ja. Also entweder durch Tätigkeiten, ich tue das selber, oder eben auch über das gesamte Erlebnis, was dann im Spiel quasi zu tragen kommt.
Was spielst du im Moment so privat, oder kommst du vor lauter Entwickeln gar nicht mehr zum selber Spielen?
Ja, es ist weniger geworden, aber ich spiele doch durch die Bank weg durch noch, also Mobile Games auf jeden Fall auch.
Echt, du bist so ein Handyspieler?
Ja, auch Handyspieler. Ich mache ja auch Handyspiele,
naja,
dann muss man auch ein bisschen gucken, was geht da so gerade.
Ja.
Aber dann eben auch natürlich auf dem PC oder auf der Konsole. Immer noch irgendwie auch ein MOBA, sowas wie Dota 2 zum Beispiel. Also ganz, ganz wild gemischt.
Verstehe, okay. Was ich gesehen habe, du hast letztens auf Instagram gepostet, so ein kleines Lego-Haus am See. Hast du das selber gemacht?
Ja, das habe ich selber zusammengebaut.
Ja, du,
nach der Anleitung.
Das letzte Mal, als ich Lego zusammengebastelt habe, war ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 14 oder sowas. Bist du Lego-Fan? Machst du das noch gerne?
Ich mache das noch gerne, jetzt auch wieder gerne. Auch eben, ja, weil es halt irgendwie was Kreatives ist, was nicht am Bildschirm zu tun hat. Und dann aber eben auch jetzt nicht nur die Sachen selber zusammenbauen, noch Anleitungen, sondern eben auch gucken, okay, was kann man irgendwie noch machen, wie kann man die erweitern. Und zwischendurch probiere ich halt auch mal Level da drin aus. Also wirklich das Bauen, um halt schnell was zu haben, was man jetzt in 3D auch sich angucken kann, Kameraperspektiven testen kann und so, ja.
Ach, das ist ja ganz cool. Ich habe dann auch überlegt, als ich das so gesehen habe und auch so gelesen habe, dass du dich ab und zu mal gerne mit Lego beschäftigst. Eigentlich eine geile Idee. Könnte man eigentlich nochmal machen. So nochmal die alten Kissen auspacken und ein bisschen basteln.
Kann ich nur empfehlen.
Das heißt, es könnte aber gut sein, dass man dich irgendwie an so einem verregneten Sonntagnachmittag mit einer Lego-Kiste auf dem Boden antrifft.
Ja, die warten auf mich zu Hause.
Okay, ich versuche dich nicht allzu lange davon abzuhalten. Das heißt, du spielst einfach gern, kann man das so sagen? Also egal, ob auf dem Bildschirm oder in echt, also vielleicht auch mal ein Brettspiel oder sowas?
Ja, Brettspiele sind auch gerade, finde ich persönlich, auch wieder groß im Kommen und finde ich auch sehr angenehm, auch weil sehr viel Strategie natürlich drin ist. Und das natürlich dann nochmal gesellschaftlich ein bisschen anders funktioniert. Aber auch da kann ich halt sehr viel von lernen und mit Freunden halt eben sehr schön spielen. Aber das sind halt nicht die klassischen Monopoly, was man so früher gespielt hat, sondern das sind dann wirklich Spiele, wo man halt 4 Stunden investiert mindestens. Und die halt eben sehr, sehr viel Tiefe dann auch haben und sehr komplex sind.
Also ich halte fest, Strategie, auch bei Dota 2 so, durchaus eine Rolle, ne? ist auf jeden Fall eine Sache, die du gerne machst. Du spielst generell gerne, aber so ganz abschalten tust du dann doch nicht, ne? Also das ist immer noch so mit so einem kleinen Hintergedanken, kann ich irgendwas mitnehmen, vielleicht auch für meine Entwicklung. Klang so.
Ja, das schwingt ja immer mit, aber das ist halt, ich glaube, wenn man das macht, was man, also wenn man das mag, was man macht, wenn man das macht, was man mag, dann versucht man natürlich alles, was man sonst so macht, auch so ein bisschen mit reinzunehmen. Mhm. Also wenn ich ins Museum gehe, dann nehme ich da auch was mit für Spiele. Also das ist dann sehr vielfältig alles.
Wenn man auf deinen Instagram-Account guckt, wo auch dieses Lego-Bildchen ist, da trifft man relativ häufig auf ein Eichhörnchen, ne? Also beziehungsweise das Eichhörnchen, kann man ja eigentlich auch sagen. Das gehört zu einem Spiel von euch, Squirrel und Bär, also Bär mit Ä, also Deutsch, so, ja, ne? Reden wir gleich auch noch drüber. Und das Eichhörnchen, das nimmst du gerne mal mit, wenn du unterwegs bist, ne? Also irgendwie, ich glaube, Amsterdam war ein Bild, wo du jetzt letztens irgendwann warst, ne?
Genau, das Eichhörnchen war jetzt letztens in Amsterdam und davor in San Francisco, also das ist gerade viel unterwegs. Ist so ein bisschen das Maskottchen und tatsächlich das dritte, die dritte Version, die habe ich aus Stoff selber genäht.
Ach echt?
Und, ja, genau. Und genau.
Verschleißt dann auch mit der Zeit, oder wie?
Ja, das sieht sehr mitgenommen aus gerade, deswegen muss ich bald mal ein neues machen. Das darf es aber nicht hören, sonst ist traurig.
Nähst du die Seele wieder mit ein dann?
Natürlich.
Gut, Gott sei Dank. San Francisco hast du eben gesagt, reden wir gleich auch noch drüber. Und du warst mit dem Eichhörnchen in München bei den Kollegen von Mimimi Productions, habe ich zumindest gesehen. Ne? Auch Game Designer, die zum Beispiel dieses wunderschöne Indie-Game The Last Tinker gemacht haben. So ein Action-Adventure-Jump'n'Run-Gemisch. Kennt man sich so in der Entwicklerszene? Also und besucht sich dann einfach auch mal gegenseitig?
Ja, also man kennt sich und man besucht sich natürlich auch gerne, wenn man gerade zufällig auch mal in der Stadt des anderen Studios ist. Ja, der Austausch ist ganz, ganz wichtig, weil wir in Deutschland halt eben nicht so viele sind und dann es ja auch Sinn macht, so ein bisschen zusammenzuarbeiten und zu gucken, okay, was macht ihr so und wo habt ihr Probleme oder wie sieht's aus?
Mhm. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es wird mehr, oder? Also so gefühlt so in den letzten 10 Jahren ist in der deutschen Szene so ein bisschen was passiert.
Ja, es ist auf jeden Fall was passiert. Vor allen Dingen ist ja der Zugang viel einfacher geworden. Also ich kann mich jetzt ja zu Hause hinsetzen, mir Tutorials angucken und selber halt irgendwie ein Spiel machen, weil die Mittel und die ganzen Werkzeuge sind halt frei verfügbar oder sehr günstig verfügbar. Das war früher nicht so einfach, da dran zu kommen. Also jetzt kann ich auch, wenn ich jetzt nicht der Hardcore-Programmierer bin, kann ich durchaus auch schon ein Spiel machen. Und dadurch hat sich das natürlich alles geöffnet.
Du warst aber eigentlich in München wegen des Deutschen Computerspielpreises, ne?
Das ist richtig, genau.
Wie war's?
Sehr schön. Eine sehr schöne Veranstaltung. Sie wird jedes Jahr besser.
Tatsächlich, ja. Auch ganz schön dick mittlerweile, ne? Also wenn man sich dann so irgendwie Videos anguckt, also das ist schon eine große Nummer geworden irgendwie. Ne?
Ja, doch.
Wir haben eben schon geklärt, analog spielst du gern mit Lego, digital spielst du auch gerne. Du lebst in Köln, machen wir mal kurz den Steckbrief, ne? Kommst aber eigentlich aus Winterberg. Ich glaube, es ist die einzige Skiregion in Nordrhein-Westfalen oder sowas in der Richtung. Ne? Verbessere mich, wenn ich was Falsches sage.
Ja, also sie werben, glaube ich, damit, dass das größte Skigebiet irgendwie nördlich der Alpen ist. Also es gibt tatsächlich auch Sessellifte da und sehr viel Schneesicherheit mittlerweile durch Schneekanonen. Aber jetzt ist kein Schnee mehr da.
Schneesicherheit durch Schneekanonen ist auch nett. Ne? Ab und zu schneit es da auch wirklich. Ne?
Ja, schneit auch richtig. Aber man braucht ja, wenn man durchgehend Liftbetrieb haben möchte, bei diesen heutigen Temperaturen, dann brauchen wir die.
Und so hoch ist es ja dann letztlich auch nicht. Also die Alpen sind es ja nicht gerade. Ne?
Nee, 800 Meter. Aber,
ja. Das heißt, du bist auch mit Skifahren aufgewachsen, oder?
Skifahren, Snowboardfahren, ja, alles sehr schön.
Natürlich. Eher so dörflich, oder wie bist du aufgewachsen?
Ja, also das ist ja, also Winterberg ist eine Stadt. Ich betone das auch immer.
Also du kommst direkt aus Winterberg.
Ich komme direkt aus Winterberg, genau. Es ist halt eine ländliche Umgebung, aber vom Angebot, was jetzt Kultur und Unterhaltung anbelangt, kann man das leider, also kann man das Gott sei Dank nicht mit einem kleinen Dorf vergleichen, sondern es ist halt schon sehr, sehr städtisch.
Also du hattest auch so ein bisschen was zu tun.
Ich hatte auch ein bisschen was zu tun und ich musste nicht ganz schnell in die Großstadt und nie wieder zurück.
Verstehe, okay. Jetzt bist du in der Großstadt, also mehr oder weniger Großstadt, ne? Köln. weißt du noch, was du so als erstes Spiel gespielt hast?
Oh, das ist immer eine schwierige Frage. Also ich habe auf jeden Fall auch Pac-Man gespielt und
Ach echt? Pong, so alt bist du doch gar nicht.
Ja, doch schon. Also die Spiele sind ja damals ein bisschen länger unterwegs gewesen. Aber das, was so am prägendsten war der NES, also das Nintendo Entertainment System mit auch dann Super Mario Brothers und anderen interessanten Spielen, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Nein, aber
Legend of Zelda, Metroid, was gab's denn da?
Also, ja, siehste, zack.
Ganzen Klassiker.
Genau die.
Ja. Nee, ich war auch einer dieser NES-Kids. Also ich bin auch mit dem NES quasi aufgewachsen. Das war mein First Contact auch mit dem Spielen. Und ich denke immer noch mit einem warmen Gefühl im Herzen daran. Das war schon sehr schön damals. Weißt du noch, wie alt du warst, so, als du das erste Mal gespielt hast? Wenn ich jetzt so sage NES... Oh, ich muss überlegen, wie alt ich da war. Du warst wahrscheinlich schon zweistellig.
Nee, ich glaube nicht. Nein. Also ich habe, mit 8 meinen ersten PC gehabt, deswegen, und davor habe ich damit schon gespielt. Also ich müsste jetzt mal ganz schnell zurückrechnen, aber so alt kann ich nicht gewesen sein, 7, 8 Jahre.
Okay.
Also ich hatte einen älteren Bruder und der hat das halt gehabt und dann war das halt ein Vorteil.
PC, was hast du da drauf gespielt? Weißt du das noch?
Das war tatsächlich dann auch Pac-Man von so einer, 7,5 Zoll Disney, irgendwas.
5,5,
irgendwas
größer. Diese großen mit dem Loch in der Mitte, genau.
Also nicht die kleineren. genau, da das gespielt und dann auch ja, so ganz viele kleinere Spiele, die man heutzutage gar nicht mehr kennt. Also so ein Rennspiel, so ein bisschen bunt durch die Bank. Ich habe aber auch da schon viel gemalt, also mit Paint.
Geil, ja.
Irgendwann
ging dann auch mit Windows irgendwann los und so. Ne?
Ja.
Ansonsten hast du neben der Schule und schon mit 18 eine eigene Firma gegründet, ne? Oder das war schon so Anfang Studium und so weiter. Hast du Webdesign gemacht, das heißt also Webseiten gegründet. Was hast du da so genau gemacht und wie kommt man mit 18 auf eine Idee, auf die Idee, eine Firma zu gründen? Das ist ja, ich würde sagen, eher ungewöhnlich oder?
Ja, aber also weiß ich nicht, ob das ungewöhnlich ist, aber die anderen haben es nicht gemacht. Gut.
Ja. Siehste.
Nein, ich habe mit 14 angefangen, also da kam das mit dem Internet so langsam auf. Damals, zu den Zeiten, wo GIFs noch total crappy waren und ganz.
Der geile Scheiß, alles voller GIFs auf Homepages und so, ne?
Ja. Genau. Mhm. Und da habe ich halt angefangen, also überhaupt zu hinterfragen, okay, wie funktioniert denn das überhaupt mit dem Internet? Wie macht man das? Habe festgestellt, okay, das wird irgendwie in HTML geskriptet. Mhm. Und habe dann angefangen, das zu machen. Das heißt, ich habe dann eben auch Webseiten für mich selber gemacht und Dinge da ausprobiert und dann irgendwie festgestellt, okay, das, was die anderen Leute zu dem Zeitpunkt gemacht haben, fand ich irgendwie nicht so cool. Mhm. Das kann ich halt auch machen. Und dann hat das eben in diese Gründung, zu dieser Gründung geführt. Mhm. Ja, das war so der erste Kontakt mit der Geschäftswelt.
Ja, schon ganz geil, also mit 18. Hast du es einfach selber dann ausprobiert mit HTML? Also hast du dich gecodet oder hast du dann irgendwie, gab es da schon einen Editor für HTML? Es kam, glaube ich, alles ein bisschen später.
Ne? Ja, damals gab es also es gab Frontpage dann irgendwann,
aber
hat ganz furchtbaren Code produziert. Mhm. Also ich habe da wirklich schon den Quellcode selber geschrieben und auch gelernt über nicht so viele Tutorials, wie es heutzutage gibt. Das heißt, kann auch heutzutage noch eine Webseite lesen sozusagen.
Nicht schlecht, wer kann das schon noch? Also, Privatgames gespielt, Webdesign hast du für Kohle gemacht und studiert. Hast du was mit Filme machen? Creative Productions heißt der Bachelor. Wolltest du eigentlich irgendwie was mit Film machen?
Ich wollte irgendwas mit Medien.
Irgendwas mit Medien, natürlich.
Nein, es war so ein bisschen, ich war sehr unentschlossen, als ich mich entscheiden musste, was studienmäßig da ansteht. Und hatte mich unter anderem auch an der Filmschule in Köln beworben, an der IFS. Und dort eben für kreativ produzieren heißt der Studiengang. Da bin ich genommen worden. Dann habe ich gedacht, naja gut, dann probiere ich das mal aus.
Ist ja auch nicht so häufig, dass man da genommen wird. Ne? Also da bewerben sich ja schon ein paar Leute.
Es bewerben sich ein paar Leute, ja. Mhm.
Ja, hast du gemacht, also irgendwas mit Film produzieren könntest du jetzt theoretisch, ja, also könntest du jetzt irgendwie...
Ich könnte jetzt einen Film produzieren, kann einen Film produzieren.
Natürlich.
Nein, genau, das habe ich auch ein bisschen gemacht, also ich habe auch dann als Produktionsassistent, Herstellungsleitung, Produktionsleitung auf verschiedenen Projekten gearbeitet, tatsächlich. Mir dann überlegt, vielleicht doch nochmal was anderes ausprobieren. Ich war dann beim Marketing und Vertrieb bei einem Weltvertrieb. Mhm. Und da währenddessen habe ich irgendwie nochmal festgestellt, okay, lineares Medium, Geschichten erzählen, gefällt mir alles gut, aber Interaktion finde ich noch interessanter und moderner und habe mich dann eben dazu entschlossen, nochmal einen Master in Game Design zu machen.
Das heißt, du hast eigentlich schon richtig gearbeitet, du hast auch schon Geld verdient, also wusstest, wie das funktioniert mit dem, es kommt Geld aufs Konto rein und so und hast dich dann nochmal dazu entschlossen, tatsächlich nochmal ja quasi den Schritt zurückzugehen, habe ich dann immer so ein bisschen das Gefühl, weil dann musst du halt erst wieder gucken, wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt und so weiter und so fort.
Ja, ich habe parallel zum Studium gearbeitet.
Du Fuchs. Und dann hast du wirklich so klassisch Game Design studiert, gelernt?
Ja, also ganz klassisch. Der Studiengang war, wir waren der erste Jahrgang in dem Jahr an der Fachhochschule Köln, jetzt Technische Hochschule. Mhm. Und ja, da lernt man das ganz klassisch, so klassisch, wie es halt gerade geht. Ja. Also zu dem Zeitpunkt gab es halt noch nicht so viel Literatur wie heute. Also es ist schon sehr viel Hands-on, dass man es selber ausprobiert.
Mhm. Was hast du dann da so, ich sag mal ganz praktisch gelernt? Hast du dann eher so Sachen gelernt wie, weiß ich nicht, Storytelling oder die Entwicklung von Konzepten? Oder ist das dann auch wirklich, ich gehe in die Tiefen und mach Coden und weiß ich nicht, entwickle Oberflächen und so ein Krams, Level Design, alles?
Ja, alles. Also in dem Bachelorstudiengang, den es jetzt gerade gibt, da lernt man wirklich von Game Design, Konzeption, alles, was damit zusammenhängt, ob das jetzt auch strategische Konzepte oder Balancing, anbelangt.
Bei dann, Balancing, da geht es irgendwie darum, dass alles fair ist oder alles aus was heißt das genau?
Also es gibt verschiedene, je nachdem um welches Spiel es geht, gibt es verschiedene Sachen, die dann da, die, wo auf dies ankommt. Bei einem ganz normalen Jump and Run zum Beispiel bezieht sich das so darauf, dass es sich irgendwie eher gut anfühlt, dass ich gut spielen kann, dass ich nicht das Gefühl habe, der Charakter verhält sich komisch. Mhm. Wenn es jetzt Spiele sind, die eher strategiebasiert sind, da werden ja sehr viele Werte aufgezählt. Also wenn ich jetzt mit Schwert und Schild kämpfen kann, da sind halt Werte drin, wie ich halt andere Leute verletzen kann, in welchem prozentualen Satz, damit ich halt natürlich auf der einen Seite gewinnen kann, aber auf der anderen Seite natürlich es mir auch nicht so einfach gemacht wird, dass ich halt noch da eine Herausforderung drin sehe, und das macht halt das Balancing. Also es halt, guckt halt immer, dass der Spieler halt herausgefordert wird, aber gleichzeitig nicht unterfordert oder überfordert wird.
Also schon eigentlich eine ganze Menge Kram, die man dann in so einem Studium lernt. Also ganz viele verschiedene Dinge eigentlich auch. Ne?
Ganz viele verschiedene Dinge. Man lernt jetzt ja nicht, also man lernt jetzt nicht spielgenremäßig, sondern es ist dann auch immer so ein bisschen Interessen verbunden. Also wenn ich jetzt Interesse an einem bestimmten Spiel habe, dann probiere ich das halt aus, lerne halt sehr viel dazu. Es gibt dann auch Literatur mittlerweile dazu, die ich mir nochmal zuführen kann, aber genau, das ist halt ein Teil des Studiums. Man lernt aber eben auch Programmierung, man lernt auch grafische Sachen im weitesten Bereich, wobei auch da deckt natürlich ein allgemeiner Bachelor dann vielleicht nicht die Spezialisierung ab, je nachdem, wie man sie haben will. Kommt immer darauf an, was man möchte.
Mhm. Und dann hast du nach dem Master dann schon eine zweite Firma gegründet. Ne? Das Konzept zu der Firma hast du aber schon im Studium entwickelt, richtig?
Ich habe das Konzept zu Squirrel und Bear im Studium entwickelt. Das ist ja halt meine Masterarbeit, und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann gegründet habe oder gründen wollte, weil ich halt das Spiel machen wollte und wusste, okay, jetzt irgendwie auf die Suche gehen als jemand, der gerade aus dem Studium kommt, vielleicht nicht so viel Erfahrung in dem Bereich vorweisen kann, jemanden zu finden und der sagt, hey, hier ist Geld und mach das Spiel. Das ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Und ich wusste halt, wenn ich es so machen will, wie ich es vorhabe, dann muss ich das irgendwie selber machen. Und dann war da noch der Markus, mit dem ich studiert habe, Markus Bösch. Mhm. Und der hatte ähnliche Pläne im Bereich, dass er halt auch Serious Games machen wollte. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir das zusammen, machen wir das Spiel und noch andere Sachen. Und das war, ja.
So der Startschuss quasi.
Das war der Startschuss, ja.
Zu The Good Evil, so heißt die Firma. Warum der Name? Das ist wahrscheinlich andauernd gefragt, ne? Aber ich meine, bei dem Namen muss man das fragen. Ne?
Ja, es sind auch manche Leute neidisch, dass wir das so eingetragen bekommen haben ins Handelsregister. Also Good Evil, das spricht halt eben auch, geht immer um diese Balance bei Spielen, also gut und böse, das Ausgewogensein, das schwingt halt in diesem Namen mit, das fand ich halt sehr gut und sehr passend. Ich hatte den Namen schon, ich hatte die Domain schon, wir haben uns noch andere Namen ausgedacht, aber der ist so der am besten uns beiden gefallen hat, und ist es dabei geblieben. Hm. Ja.
Das hast du schon gerade gesagt, es ist gut, dass wir das eingetragen bekommen haben. Köln wollte das nicht eintragen, das ins Handelsregister, ne?
Nee, die wollten das nicht eintragen.
Also ist es jetzt eine Sauerländer Firma geworden?
Ja.
Schön, back to basic quasi, ja, zu Hause angemeldet.
Zu Hause angemeldet, ja.
Finde ich schön. Was ist jetzt genau dein Job bei The Good Evil?
Da mache ich halt Game Design auf den Projekten und dann Projektmanagement, was ein bisschen damit verbunden ist. Das liegt aber auch daran, weil wir noch relativ klein sind und dann noch keine Person dafür haben, die das speziell macht. Und alles, was halt natürlich geschäftsführungsmäßig auch noch anfällt. Also
Buchhaltung,
ja, das ich mag das ja.
Mhm. Ja gut, ich lasse das mal so stehen. Ne?
Aber kommt natürlich auch aus dem Filmproduktionsstudium. Mhm. Deswegen, Zahlen können mich nicht schocken. Kalkulationen, Produktionspläne, Buchhaltung, alles super.
Linda Kruse, sie spielt gerne, egal ob Brettspiele oder auf dem Bildschirm, haben wir schon geklärt. Und sie entwickelt Spiele in ihrer eigenen Firma, The Good Evil heißt sie. Da macht ihr Serious Games. Wir haben eben schon drüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, irgendwie so eine Definition zu finden für Serious Games. Also ich sage nochmal grob, Spiele, bei denen man irgendwie irgendwas lernt, irgendwas mitnimmt, die irgendeinen Mehrwert haben, irgendeine Information spielerisch übermitteln, und nichts zumindest bis hierhin.
Klingt gut.
Okay. Ja. Ein ganz gutes Beispiel, haben wir eben auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, ist das Spiel Squirrel and Bear oder und Bear. Damit kann man nämlich Englisch lernen. Wie das so ungefähr funktioniert, können wir uns ja mal ganz kurz anhören.
Hallo, Doug.
Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier?
Wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen die Bienen retten.
Dann sucht ihr sicher den Luchs, der die Heilpflanze bewacht.
Genau. Aus dem Land hinter den Bergen.
Oh, da habt ihr aber was vor euch. Also, Der Weg führt euch über den reißenden Fluss, durch eine Stadt und immer weiter geradeaus bis zu den schneebedeckten Bergen. Dort lebt der Luchs.
Das ist ganz schön weit.
Ja, so weit, dass die Tiere dort eine andere Sprache sprechen. Hinter dem Fluss sprechen alle Englisch.
Ha, verrückt. Also, hinter dem Fluss sprechen alle Englisch. Das heißt, man muss Englisch lernen, um mit diesen Menschen sich oder mit diesen Tieren vielmehr, ne, sich zu verständigen. Also das ist das Konzept des Spiels oder wie würdest du es beschreiben?
Genau, also das ist das Konzept, was beim Kind auf jeden Fall ankommen soll, über die Geschichte aufgenommen oder angesprochen zu werden. Ich muss den Bienen helfen, die Bienen retten, zum Luchs gehen und dabei lernen sie Englisch, wobei das Lernen an sich natürlich für die gar nicht so zum Thema ist. Also das ist halt das, was sie machen müssen, damit sie eben den Tieren helfen können. Und für viele, je nachdem wann man halt anfängt das zu spielen, was du eben schon meintest, ab 3 empfehlen wir das irgendwie, dass man spielen kann, ist natürlich für viele Kinder auch erstmal das Verstehen, dass in anderen Ländern andere Sprachen gesprochen werden, was ja auch vielleicht neu ist, weil sie ja vielleicht noch nicht so viel rumgekommen sind und das noch nicht so kennen.
Klar.
Und dementsprechend darüber halt auch erstmal merken, okay, es gibt irgendwie nicht nur eine Sprache und da so ein bisschen mehr Akzeptanz auch zu kriegen.
Ab 3 hast du gesagt, geht's los. Ich habe dann so gedacht, so, wow, das geht aber auch ganz schön fix los da mit dem quasi Vokabellernen. Also es ist ja gar kein aktiver Prozess, sondern also jetzt gerade hier in der Szene, danach fängt der Dachs dann irgendwie direkt an, irgendwie so eine kleine Einleitung zu geben und gibt so ein paar Begriffe und erklärt schon mal, wie man Hallo sagt und ich komme da und daher und so. Und dann wird das alles mal noch kurz wiederholt und da dachte ich so, wow. Okay, musste ich mir das jetzt alles schon merken, ich als Dreijähriger. Aber das funktioniert tatsächlich mit Kindern, weil die wahrscheinlich viel schneller aufnehmen als wir langweiligen Erwachsenen, langsamen Erwachsenengehirne.
Ja, also das funktioniert natürlich auch über Wiederholung. Mhm. Also es wird jetzt nicht vom Kind erwartet, okay, du hörst das einmal gehört, du wirst es nie wieder hören, ja. Merkst dir.
Du musst jetzt wissen, wie man Hallo sagt, ja. Obwohl, das geht ja noch gerade so.
Ja, Hallo geht. Also ja, an vielen Stellen im Spiel habe ich natürlich auch versucht, dass da einfachere Entsprechungen zu finden, dass man da wirklich auch so ein bisschen transfermäßig arbeiten kann. Mhm. Aber die Idee ist wirklich, über die Wiederholung dann auch zu arbeiten und eben... ja, also es ist halt eben auch für Kinder, die dann zum Beispiel schon in der Grundschule sind, ein bisschen erstes Englisch schon haben, um das ja auszuprobieren, sich in einem Raum so ein bisschen testen zu können. Der Bär und das Eichhörnchen helfen den Kindern ja auch. Also die wiederholen dann auch auf Deutsch vielleicht nochmal oder es wird auch nochmal auf Englisch wiederholt. Also niemand wird da alleine gelassen. Das ist halt was man dann über das Spiel eben so schön langsam mitkriegen kann.
Also es ist einmal Englisch, was man lernen kann, dann hast du schon gesagt, so ein bisschen das Verständnis, dass in anderen Ländern andere Sprachen gesprochen wird, das kommt dadurch natürlich auch irgendwie raus und eigentlich ja auch ein aktuelles Thema, die Bienen. Also man muss die Bienen retten. War das Absicht oder war das damals schon, als du dann in deinem Master dir das Konzept überlegt hast, dass die Bienen gefährdet sind? Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht jetzt so in den letzten 2-3 Jahren verstärkt durch die Medien.
Das war damals auch schon der Fall, dass das ein Thema war. Bienen sterben immer wieder und auch immer wieder aufgrund von Ursachen, die man nicht vielleicht direkt nicht so ganz orten kann. Die haben ja einen größeren Flugradius und da müssen die Imkerinnen dann immer gucken, okay, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Hat jetzt jemand irgendwie sein Feld nebenan mit irgendwas besprüht, was nicht so gut für die ist oder woher kommt das eigentlich? Das war damals auch schon Thema. Ja.
Also schon quasi bewusst aufgegriffen.
Das war bewusst aufgegriffen, genau. Und dann sind da natürlich noch Themen im Spiel wie Freundschaft, dass es halt irgendwie gut ist, anderen Leuten zu helfen, dass man halt ja keine Angst vor Leuten haben soll, die irgendwie vielleicht fremd klingen oder ein bisschen komisch sind, dass man ein bisschen toleranter ist. Es gibt auch Ratten im Spiel, die natürlich immer so ein bisschen so einen leichten bösen Ruf haben, aber auch die stellt sich dann heraus, dass die eigentlich ganz nett sind und dass das so ein bisschen Vorurteil einfach nur ist, was man haben könnte. Das haben dann meistens die Eltern, die Kinder weniger.
Verstehe. Und all das in einem Spiel. Woran arbeitest du im Moment? Was sind so deine Projekte?
Wir arbeiten im Moment an einem, also es ist ein Forschungsprojekt, das ist ein Spiel, das heißt Sirena. Da geht es darum, dass man für Mädchen so 12, 13 bis 16 technische Berufe attraktiver macht über das Spiel, also dass sie über das Spiel so ein bisschen an Sachen in der also technische Aspekte aus Ausbildungsberufen in der erneuerbaren Energienbranche so ein bisschen rangeführt werden. Mhm. Also gucken können, ist das vielleicht was für mich, Logik, Mathe, Technik, aber ohne, dass ich jetzt im Spiel direkt von Anfang an darauf hingewiesen werde. Also es ist halt wirklich eher so ein nettes Point-and-Click-Adventure und ich werde dann immer mal mit technischeren Aspekten konfrontiert, die ich dann lösen muss.
Mhm, verstehe. Da ist auch das Bildungsministerium irgendwie involviert, richtig?
Das Bundesministerium für Bildung und für Forschung und
siehst du, deswegen ja, habe ich es genau. jetzt gar nicht versucht.
Das Bildung und Forschung, das können wir gleich nochmal nachgucken.
Genau, wir recherchieren das hier alles live.
Das ist alles live. Nein, aber die sind die bezahlen das halt. Wir arbeiten da mit dem Wissenschaftsladen in Bonn zusammen und der TU Dresden. Also die TU als Experten einmal für diese Ausbildungsberufe in der erneuerbaren Energienbranche und dann eine andere Abteilung der TU Dresden, die sich um Lernpsychologie nochmal kümmert und guckt, okay, wie muss das Feedback, also die Rückmeldung an den Spieler im Spiel gestaltet sein, damit das auch eben das Lernen halt einmal funktioniert, damit das aber auch motivationsfördernd und fähigkeitskonzeptfördernd ist. Also dass ich halt danach das Gefühl habe, okay, ich habe wirklich was gelernt und ich traue mir jetzt mehr zu als vorher.
Das ist schon auch ein wichtiges Thema für dich, das mit den jungen Frauen, mit den Mädchen und technischen Berufen ein Stück weit. Ne? Also da machst du viel in dem Bereich. Girls Day war jetzt gerade zum Beispiel
am
Donnerstag, glaube ich. Ne?
Genau, Girls Day war am Donnerstag, da waren drei sehr nette Mädchen zu Gast und haben eben auch nochmal sich Spiele angeguckt, geguckt, was mache ich als Game Designer und selber ein bisschen was entwickelt. Mhm. Ich finde das sehr wichtig, aber nicht nur Mädchen allgemein, sondern Nachwuchs allgemein da zu gucken, dass die halt für jetzt nicht nur technische Berufe interessiert werden, aber dass sie überhaupt die Chance bekommen, das auszuprobieren und sich anzugucken.
Du musst ja auch selber immer mal wieder so als Quotenfrau in der Gamer-Szene herhalten. Ne? Nervt dich das oder ist es okay, weil dadurch du dann vielleicht auch so ein bisschen zu einem Vorbild für andere Frauen, Mädchen wirst, die irgendwie einen ähnlichen Weg gehen könnten, inspiriert durch dich?
Also ich habe kein Problem damit, Vorbild zu sein, wenn mich jemand als Vorbild haben möchte.
Ja.
Wenn man eingeladen wird und dann freut man sich natürlich, weil man denkt, hey, man macht gute Arbeit. Und wenn dann jemand sagt, hey, ich habe dich eingeladen, weil du eine Frau bist, dann denkt man sich immer so, na gut, das möchte ich jetzt eigentlich nicht hören, weil ich will ja über meine Arbeit überzeugen und nicht über mein Geschlecht.
Ja, klar. Aber es ist tatsächlich immer noch so ein bisschen so, dass es irgendwie was Besonderes ist, so, ja, eine Frau macht Game Design. Wobei ich muss ja immer die geschätzte Kollegin Linda Breitlauch denken, die da schon ganz früh eine Fahne in den Boden gerammt hat und gesagt hat, das ist totaler Quatsch alles mit diesem ganzen Gender-Mist, so, ne? Die ist auch Professorin für Spieledesign im Übrigen, ne?
Genau.
Ja. Lassen wir das Gender-Thema. Kommen wir zu dem, was du sonst noch irgendwie so machst. Also Sirena ist ein Projekt und was machst du sonst noch so?
Wir arbeiten außerdem noch an den besseren Wäldern. Das ist ein Spiel, das basiert auf einem Jugendbuch und Jugendtheaterstück von Martin Ballscheid und da geht es darum, dass ich einen Wolf spielen kann, der unter Schafen groß geworden ist und in dem Spiel habe ich die Möglichkeit, mich zu wandeln zwischen Wolf und Schaf. Das beeinflusst dann eben das, wie ich mit den anderen Tieren interagieren kann, was ich denen sagen kann. Es geht da aber nicht so darum, moralisch jetzt gut und böse aufzumachen, sondern den Kindern, das ist auch wieder für Teenager hauptsächlich, so 13 bis 16, denen halt zu ermöglichen, rauszufinden, wer sie wirklich sein möchten in der Welt. Also auch mal böse sein, Sachen ausprobieren und halt gucken, was sind die Konsequenzen und könnte ich mit diesen Konsequenzen leben? Also wir werten halt nicht, was der Spieler macht, sondern lassen ihn wirklich über das Erlebnis, was er dann bekommt, sich selber, also dass er danach dann selber reflektieren kann, okay, war das jetzt gut oder war das nicht gut?
Die Geschichte selber ist ja erstmal eine etwas gruselige. Ne? Also dieser Wolf, der unter Schafen aufgewachsen ist, der stellt irgendwann fest, dass ein befreundetes Schaf gerissen wurde quasi und muss dann quasi herausfinden, ob er das möglicherweise war oder auch nicht.
So, genau, ne? das ist der Plot oder die Geschichte im Buch. Mhm. Die haben wir ein bisschen umgedreht, weil wir nicht so ganz das sterbende Mädchen am Anfang haben wollten.
Ja, verstehe. Ist ja auch so ein bisschen abschreckend, ja.
Aber nichtsdestotrotz muss er ja, und das macht er im Buch und im Theaterstück ja auch, rausfinden, okay, wer ist er denn eigentlich wirklich? Mhm. Also wie gesagt, unter Schafen groß geworden. Er weiß nicht, dass er ein Wolf ist, merkt aber, er hat halt irgendwie andere Fähigkeiten als die Schafe. Also er kann höher springen und Dann kommt er aber auch im Verlauf dann zu Wölfen und stellt fest, die essen alle Fleisch, aber ich bin ja Vegetarier, ich bin ja unter Schafen groß geworden. Deswegen, man hat halt die ganze Zeit quasi Konflikte, innere Konflikte der Figur, und die kann der Spieler dann eben auch im Spiel halt erleben und überlegen, okay, wie, für was entscheidet er sich jetzt, für welchen Weg oder was findet er normal oder auch nicht normal. Vielleicht ist er auch ein Wolf-Schafwesen und das ist halt gut so, wenn er so ist.
Ist es das, was das Spiel dann besonders macht, so im Gegensatz zum Buch oder zum Theaterstück auch? Also ist das quasi der Mehrwert, weil man könnte ja sagen, okay, diesen inneren Konflikt kann ich ja ein Stück weit vielleicht auch nachempfinden, wenn ich das Buch lese oder wenn ich das auf einer Bühne sehe. Ist dieses selber handeln müssen der wichtige Unterschied?
Genau, das ist der wichtige Unterschied, und es ist halt auch eben, dass es kein vordefiniertes Ende gibt. Also Martin hat sich halt vom Theaterstück und vom Buch natürlich das Ende ausgedacht und genau überlegt, wie führt er die Figur zu den Punkten, wo sie landet oder wo es halt eben was Spannendes zu sehen gibt. Und im Spiel ist es halt der Spieler, der die Figur halt steuert. Das heißt, wir wissen, welche Optionen wir ihm gegeben haben oder welche er theoretisch sehen kann, aber wir wissen nicht, wo er rauskommt. Das heißt, was am Ende passiert, wie er durch das Spiel wandelt, das ist allein seine Entscheidung, und das macht es dann auch interessant und abwechslungsreich. Also niemand wird das Gleiche spielen sozusagen wie jemand anderes, während wenn ich das Buch lese, ich mit hoher Wahrscheinlichkeit ja ähnliche Sachen sehen werde. Vielleicht interpretiere ich sie nur ein bisschen anders.
Es ist auch eine ziemlich coole Optik, in der ihr das gestaltet habt. Das hat mich so ein bisschen an Origami erinnert. Also es ist so ein bisschen, ja, weiß ich, kann es schwer beschreiben tatsächlich, aber wie seid ihr auf diesen Look gekommen, diesen etwas edgy Look irgendwie?
Ja, das ist so eine Art Low-Poly-Stil, also wo man eben mit großen Flächen arbeitet und nicht sehr viel Detail, und das hat tatsächlich was mit Origami zu tun. Also diese Origami-Figürchen fanden wir eben durch diese Wandlung, das Auffalten, war so ein bisschen Inspirationsgrundlage, auch diesen Stil zu wählen. Wir haben auch so Papiertexturen da drauf, also man sieht halt so eine sehr haptische Papieroptik. Genau, und das war so ein bisschen die Idee, wobei das reine Umfalten ist dann halt nicht jetzt ins finale Spiel reingekommen. Das hatten wir am Anfang auch mal überlegt.
Dass der Wolf sich quasi zu einem Schaf haltet,
genau,
oder umgekehrt.
Ja.
Verstehe,
ja.
Okay. Ihr habt den Begriff News Games erfunden. Was ist denn das?
Erfunden haben wir ihn nicht.
Nein, das klang so. Also ich habe es irgendwo, ich glaube, es war tatsächlich ein Interview mit Markus, wo ich das irgendwie gesehen habe, und dann ich gedacht so, aha, das klingt so, als hätte er es erfunden.
Ja, erfunden hat den Begriff jemand anders.
Schade!
Ja, fast. Aber wir haben das so ein bisschen versucht, in Deutschland zu etablieren, weil in Deutschland gab es das tatsächlich noch nicht. Wir haben das erste deutsche News Game gemacht und eben dann auch vor 2 Jahren den ersten europäischen News Games Hackathon, wo halt auch Zeitungen aus ganz Europa halt da waren, um so ein bisschen zu gucken, okay, was kann man in diesem Bereich machen. Also News Games sind Spiele, wo es, also so als Untergruppierung von Serious Games, wo es halt eben darum geht, nochmal Nachrichteninhalte zu vermitteln, die natürlich ein bisschen vielleicht auch aktueller dann sein können. Also wenn jetzt irgendwie ein großer Skandal passiert, dann kann man sich überlegen, ist der Inhalt des Themas vielleicht so systemisch, dass man den vielleicht nochmal gut in einem News Game aufarbeiten könnte, weil ich dann einmal eine andere Zielgruppe erreiche und vielleicht auch erreiche, dass jemand, der sich sonst mit diesem Thema nicht auseinandersetzen würde, über das Spiel sich dann nochmal einen 20 Seiten Leitartikel durchliest.
Verstehe. Hackathon hast du gerade gesagt, das ist so ein Wochenende quasi, wo viele Menschen aufeinandertreffen und dann schnell irgendwie was zusammenbasteln und ganz viele neue Ideen versuchen zu produzieren in kürzester Zeit so ungefähr.
Genau,
ne?
Ja.
Was dabei rumgekommen?
Da sind 5 Spiele bei rumgekommen, die kann man auch auf der Webseite sich angucken. Und ganz unterschiedliche Sachen. Also ein Spiel zum Beispiel, da ging es darum, das war gerade in der Presse, dass Mädchen in Afrika da entführt wurden und es nicht in der Presse war und niemand darüber gesprochen hat, weil das halt irgendwie nicht so ein heißes Thema ist und Afrika ja sowieso grundsätzlich vom Kontinent nicht so viele Leute interessiert, wie wenn jetzt irgendwas in Europa passiert.
Ja.
Und da konnte man eben über dieses News Game rausfinden, dass ich jetzt, ich bin in die Rolle, glaube ich, eines, ich weiß nicht, FBI-Agenten oder so geschlüpft, und der konnte eben bestimmte Pressesachen tun, um halt Aufmerksamkeit für sein Thema zu kriegen, weil wenn er Aufmerksamkeit hat, hat er mehr Ermittlungszeit bekommen, um rauszufinden, was da eigentlich passiert ist.
Okay.
Und dann konnte sich dann eben entscheiden, okay, lasse ich halt jemanden halt twittern, irgendwie Hillary Clinton zum Beispiel, lasse ich die halt über das Thema twittern, dann kriege ich halt so und so viel Aufmerksamkeit oder lasse ich halt einen ernsten Artikel in der Zeitung veröffentlichen, der halt nichts gebracht hat zum Beispiel. Also das ist halt so ein bisschen satirisch natürlich unterlegt gewesen, aber mit dem ernsten Hintergrund, dass halt eben Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit auch ja Gutes und Schlechtes in der Hinsicht halt tun kann, was so Ermittlungsarbeiten anbelangt.
Was habt ihr so für Newsgames gemacht?
Also das erste, was wir gemacht haben, war Prison, zu dem Prison-Skandal. Das war ja ganz lustig, weil wir uns gesagt haben, in dieser Woche, wo wir es gemacht haben, wir machen diese Woche ein Newsgame und sonntags kamen halt diese Schlagzeilen dann rein. Das war ein komischer Zufall, oder ein lustiger Zufall. Ansonsten arbeiten wir auch mit der Heute-Show unter anderem zusammen. Den Metadatensauger haben wir uns ausgedacht.
Schönes Ding. Also im Prinzip Snake, so ein bisschen, ne? Kennt der ein oder andere vielleicht noch vom Handy, damals, als sie noch nicht Smartphones hießen, wo man so Sachen gefressen hat und dann wurde man immer länger. Ne? Und dieses Mal ist es Heiko Maas, der was frisst, ne? Unser Justizminister und de Maizière, glaube ich. Ne?
Genau, ja.
Kann man sich auswählen und die fressen dann Daten. So.
Ja, und werden immer länger.
Ja. Ganze viele Daten. Also das heißt, das sind so kleine Spielchen, wo man vielleicht auch satirisch, aber vor allen Dingen auch irgendwie Aktuelles irgendwie verarbeitet.
Genau, Aktuelles verarbeitet und dann gerade bei der Vorratsdatenspeicherung auch nochmal hinterfragen kann, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich, wenn jetzt die meine Daten sammeln, die werden natürlich immer länger und die haben die dann aber auch und sich dann auch nochmal anders damit auseinanderzusetzen, weil das ist ja gerade bei der Vorratsdatenspeicherung immer so das Thema gewesen, ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen und mir macht das nichts aus, wenn alles irgendwie dokumentiert wird, aber man denkt halt dann vielleicht nicht drüber nach, was danach noch damit passieren kann und was das eigentlich genau heißt und dann regt einen vielleicht zum Spiel nochmal zum Nachdenken an.
Ja, und letztlich zeigt es ja auch ganz geschickt irgendwie, dass je mehr Daten dann die Herren sammeln, desto unbeweglicher werden sie ja auch, desto unübersichtlicher wird das alles. Vielleicht ist es ja auch ein Spiel, was die beiden mal spielen sollten, um möglicherweise zu verstehen, dass das ganz schön schwierig werden kann mit diesen ganzen Daten hinten dran.
So. Also wenn Sie jetzt zuhören, dann...
Sehr schön. Du hast eben schon ganz am Anfang erzählt, hier dein Eichhörnchen, das war auf Reisen, nicht nur in Amsterdam und in München, sondern jetzt letztens auch in San Francisco. Da warst du auf der Games Developer Conference. Klingt erstmal ziemlich cool. Was macht man denn da so?
Die ist auch tatsächlich ziemlich cool. Ja, man trifft sich mit anderen Entwicklern. Also das ist die größte Konferenz in dem Sinne weltweit. Und genau, da kommen die eine Woche zusammen. Es gibt verschiedene Vorträge zu verschiedenen Themen. Also es gibt so verschiedene Tracks, die man sich angucken kann. Ob das jetzt Business ist oder wirklich AI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, wie ich die programmiere, Sachen zu Storytelling, Sachen zu auch, wie unterrichte ich zum Beispiel Games. Also jeder aus jedem Fachbereich kann halt eben da Vorträge einreichen und da wird ein Programm rausgemacht. Und das ist ja so ein großes Zusammenkommen, wo ja sich viele Leute treffen. Man spricht halt eben über das, was man macht, aber eben auch ja, über zukünftige Geschäfte. Also das ist sehr...
Also mögliche gemeinsame Projekte,
genau,
dann auch international möglicherweise. Ja. Können jetzt noch darüber reden, was ihr international schon alles so gemacht habt und wie wichtig international das alles ist. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, schade, ist schon vorbei. Aber die gute Nachricht ist, zumindest habt ihr im Kopf schon die Idee, dass ihr den Bären und das Eichhörnchen nochmal auftreten lasst. Ne? Ist das schon so einigermaßen konkret?
Ja, sie werden wiederkommen und es wird auch was mit Europa zu tun haben. Deswegen wird das Hörnchen jetzt verstärkt in Europa nochmal unterwegs sein, aus Recherchegründen natürlich.
Natürlich. Also guckt auf jeden Fall auf den Instagram-Account von Linda Kruse, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Viel Erfolg weiterhin für die Zukunft. Mach noch viele schöne Spiele und noch einen schönen Sonntag.
Danke dir auch.
Tschüss, mach's gut.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.